Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Betül Domas und Ingeborg Breuer. Frau Domas, Sie sind Lehrerin an einer Förderschule im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen und Sie sind weit über Ihre Schule hinaus bekannt geworden durch Ihr Buch Döner, Machos und Migranten. Das erzählt Geschichten aus Ihrem zartbitteren Lehrerleben, so im Untertitel. Erzählen Sie doch mal einen zarten und einen bitteren Schwank aus Ihrem Lehrerleben.
Womit soll ich anfangen? Mit dem Zarten oder mit dem Bitteren?
Fangen wir doch mit dem Bitteren an, dann kommt das Positive hinterher.
Ja, also neben meiner Lehrertätigkeit, ich unterrichte gerade eine Klasse 7, bin ich noch als Fachlehrerin in anderen Klassen unterwegs. Und in der Klasse 9, in der ich auch Deutsch unterrichte, haben wir einen Jungen sitzen, der Ende Januar mit 15 Papa wird. Und das Mädchen ist ebenfalls Schülerin an unserer Schule. Sie ist 14, besucht die 8. Klasse. Und Sie müssen sich das Mädchen so vorstellen, die ist vom Körperbau so klein und so zierlich. Ich glaube, vor der Schwangerschaft hat sie maximal 42 Kilo gewogen. Und wir haben jetzt wirklich selbst nicht sehen können, dass sie schwanger ist. Und wir haben uns als Lehrer tatsächlich gefragt, ist dieses Mädchen in der Lage, dieses Kind auszutragen? Und sämtliche Hilfen, die seitens der Schule initiiert wurden, sprich Beratungsgespräch bei der Caritas oder eine Hebamme, die das Mädchen ein Jahr nach der Geburt kostenlos betreuen sollte, wurden seitens der Eltern des Mädchens abgelehnt mit der Begründung, nee, damit kommen wir alleine klar und wir nehmen keine Almosen. Und als die Klassenlehrerin wirklich das Mädchen mal unter vier Augen gesprochen hat und gesagt hat, freust du dich auf dieses Kind? Da hat sie gesagt, ist okay.
Ist okay.
Ist okay, ganz genau. Und uns ist natürlich klar, dass dieses Kind auch sehr wenig Chancen haben wird.
Nicht so richtig das Wunschkind wird.
Nicht so richtig das Wunschkind. Und ich meine, ich überlege gerade, was habe ich mit 14 gemacht?
Also das ist jetzt der bittere Schwank über das, was dahinter steckt. Sprechen wir ja später noch, Frau Domas. Jetzt vielleicht der zarte Schwank aus Ihrem Lehrerleben.
Der zarte Schwank ist, mich rufen oder besuchen auch viele ehemalige Schülerinnen, unter anderem ein libanesisches Mädchen, die ist 20, hat 2 Kinder und hat wirklich mit 20 die Erkenntnis, oh, das ist ein ganz schön anstrengendes Leben, so verheiratet und 2 kleine Kinder und meine Kinder sollen es mal anders haben. Und das ist für mich ein Bildungserfolg, dass diese Schülerin wirklich die Einsicht hat, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und meine Kinder sollen es besser haben. Das ist ein Schritt Richtung Emanzipation, weil sie müssen natürlich sehen, auf welcher Stufe der Emanzipationsentwicklung stehen diese Frauen und Mädchen. Und wenn dieses Mädchen diese Erkenntnis hat, dann ist das eine Entwicklung.
Vielleicht müssen wir dann erstmal, Sie sprachen gerade schon von Bildungserfolgen und das verweist ja auf Ihre Schule. Also vielleicht müssen wir für die Hörer und Hörerinnen hier erstmal erläutern, was ist das eigentlich, eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen? Wer ist da?
Das sind Kinder, die einen besonderen Förderbedarf im Bereich Lernen haben, aber das sind auch Kinder, die Verhaltensprobleme haben, verhaltensauffällige Kinder. Das sind Kinder, die zum Großteil im Regelschulsystem oder ausschließlich im Regelschulsystem gescheitert sind, die mehrfach sitzen geblieben sind, die dann unsere Schule besuchen. Das sind Kinder, die stammen zum Großteil aus desolaten Elternhäusern, sind sich den Großteil des Tages selbst überlassen. Viele Familien, ich würde schätzen, so 90% beziehen ihren Lebensunterhalt über Sozialtransfers. Wir haben es hier, wenn ich mit den älteren Kollegen spreche an unserer Schule, die kennen schon die Eltern und davon die Eltern, haben wir es wirklich mit Familien zu tun, die schon in der zweiten und dritten Generation Hartz-IV-Empfänger sind.
Und Ruhrgebiet, also Gelsenkirchen, das heißt, der Migrationshintergrundsanteil sozusagen ist in Ihrer Schule wahrscheinlich auch sehr hoch.
Ja, in meiner Schule beträgt er so 80%, aber das bezieht sich nicht nur auf meine Schule, sondern unsere Nachbargrundschule hat einen Migrationsanteil von 100%.
Also keine Deutschen heißt das?
Nein. Also ja, Migrationshintergrund bedeutet ja, ein Elternteil hat ausländische Wurzeln. Und an der Gesamtschule, die wirklich auch im gleichen Stadtteil ist, da spielen sich ähnliche Zahlen, Verhältnisse sind dort wiederzufinden. Und da fragt man sich natürlich, wer soll wie integriert werden, wenn da wirklich so eine Ghettoisierung absolut ins Auge sticht.
Sie selbst, Frau Domas, wenn wir jetzt erstmal über Sie sprechen, haben ja auch einen Migrationshintergrund. Sie sind nämlich 1968?
Ja, geboren.
In Istanbul? Geboren, dann in Deutschland aufgewachsen. Sie sind ein typisches Gastarbeiterkind, kann man das so sagen? Oder ein untypisches?
Nein, absolut ein typisches Gastarbeiterkind. Meine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert. Allerdings waren die Beweggründe, die Motivation, nach Deutschland zu emigrieren, andere, glaube ich. Als bei anderen Familien. Meine Eltern sind wirklich alteingesessene Istanbuler und stammen nicht aus kulturellen Agrargesellschaften. Und sie wollten nach Deutschland auswandern, weil sie einen emanzipatorischen Willen hatten. Meine Tante hat wirklich so die Rolle der Bestimmerin in der Familie eingenommen und das hat meiner Mutter gar nicht gepasst. Und um dem zu entkommen, sind meine Eltern ausgewandert und meinen Eltern ging es in Istanbul wirtschaftlich gut. Also die haben eine Eigentumswohnung schon in den 60er Jahren besessen. Mein Vater hatte ein kleines Geschäft, das sehr gut lief. Aber die hatten wirklich andere Beweggründe, auszuwandern.
Aber die sind dann ausgewandert und haben ja eigentlich hier Hilfsarbeiterjobs gemacht. Also in gewisser Hinsicht könnte man auch sagen, war das ein sozialer Abstieg oder nicht?
Es war ein sozialer Abstieg, aber die Not muss entsprechend groß gewesen sein, dass sie all das in Kauf genommen haben. Und von daher bin ich schon auch das klassische Arbeiterkind, weil meine Eltern haben, wie Sie gesagt haben, in der Fabrik gearbeitet, geschraubt, gesägt, lackiert, montiert. Und wir hatten jetzt nicht den akademischen Hintergrund.
Ja, aber nicht nur, Sie hatten vielleicht nicht den akademischen Hintergrund. Ich frage mich eigentlich, hätten Ihre Eltern eigentlich heute überhaupt noch Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, in dem, was Sie da gemacht haben?
Auf gar keinen Fall, weil der Wandel auf dem Arbeitsmarkt kam ja in den 90er Jahren. Da kam ja die Rationalisierung, der Wegfall des Bergbaus, die Rationalisierung in der Schwerindustrie. Und im Zuge der Globalisierung sind ja viele einfache Tätigkeiten entweder gestrichen worden oder ins Ausland verlagert worden. Und das ist ja genau das Fatale, was die erste und die zweite und die dritte Migrantengeneration unterscheidet. Die erste Generation verfügte über Arbeit und die zweite und dritte nicht, weil diese einfachen Tätigkeiten sind, wie beschrieben, ja gänzlich weggefallen.
Sie beschreiben Ihre Eltern ja als europäische Türken. Sie sprachen gerade schon darüber, die kommen eigentlich aus Istanbul und nicht irgendwo aus ganz hinten in Anatolien sozusagen. Die haben auch Weihnachten gefeiert, sagten Sie.
Ja, haben wir jetzt auch wieder.
Sie und Ihr Bruder waren auf dem Gymnasium. Sie hatten deutsche Freundinnen. Würden Sie sagen, das war damals unter türkischen Gastarbeitern eher die Ausnahme oder eher die Regel? Also, dass man eigentlich diesen Integrationsschritt gemacht hat, also sich eigentlich die deutsche Kultur in irgendeiner Weise anverwandelt hat.
Also, dass wir Weihnachten gefeiert haben und auch noch feiern, das ist absolut die Ausnahme. Was uns noch unterschieden hat, ist, wir hatten das Glück, dass wir nicht in so einem ghettoisierten Stadtteil groß geworden sind.
Wo sind Sie denn groß geworden?
Wir sind in Bochum-Wattenscheid groß geworden und in einem Viertel, wo einfach der Migrantenanteil nicht so hoch war. Und was noch ein großer Unterschied war, dass meine Eltern schon immer sehr großen Wert auf Bildung gelegt haben. Und wir mussten auch in den Ferien mit in die Fabrik und dort arbeiten, Ferienjobs machen. Und meine Eltern haben immer gesagt, so, guckt euch das an, so verdienen wir unser Geld. Wenn ihr das auch wollt, dann ist das in Ordnung. Und wenn nicht, dann müsst ihr lernen und studieren. Und mein Bruder und ich, wir haben sofort gesagt, nein, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Und dadurch entwickelte sich natürlich auch so ein Ehrgeiz. Und was natürlich auch entscheidend ist, unser Elternhaus hat uns auch geprägt, weil meine Eltern haben uns einen enormen Fleiß und Ehrgeiz vorgelebt. Wie gesagt, also meine Schüler sind die einzigen Familienmitglieder, die oftmals einen geregelten Tagesablauf haben, eine Struktur in ihrem Tag. Wenn ich Familien anrufe um 9.30 Uhr in der Pause, dann muss ich die Familien oftmals wecken.
Kommen wir gleich später dazu, aber noch eine Frage zu Ihrer eigenen Familie. Welche Rolle spielte denn Religion in der Familie?
Also
Sie sind ja Muslime.
Ja, wir sind auf jeden Fall Moslems, aber nicht Strenggläubige. Wir haben die Feste gefeiert, so wie sie gekommen sind und wie sie auch kommen. Und es war überhaupt keine, ich sage jetzt mal, dogmatische Ausrichtung. Also ich denke, die Religion war nicht primär in unserem Leben das oberste Ziel.
Aber Ihre Eltern sind ja, gut, das ist vielleicht keine religiöse, sondern eher eine kulturelle Form, Ihre Eltern sind ja auch durch Ihre Tante, von der Sie eben sprachen, verheiratet worden. Also es war ja keine Liebesheirat in dem Sinne, wie man das jetzt in Europa kennen würde. Aber das ist vielleicht weniger ein religiöser Bezug, sondern kulturell. Ja. Also insofern schon traditionell. Traditionell.
Ja, das war einfach, also wenn man so die Menschen aus der Generation fragt, da gibt es eigentlich überhaupt keine Liebesehen. Da wurden alle miteinander verkuppelt und dann hat man einfach geschaut, wer passt gesellschaftlich zu einem, welcher Stand, welcher Beruf und welcher Hintergrund. Also das hat schon so, ja, es war damals einfach so üblich.
Sie waren dann, Frau Domas, kommen wir jetzt nochmal zu Ihnen, also Sie waren auf dem Gymnasium, dann sind Sie Stewardess bei der Lufthansa geworden, irgendwie alles erstaunlich für mich, haben aber dann noch erstaunlicher, finde ich, Sonderpädagogik studiert und sind 2001 in den Schuldienst gegangen. Was hat Sie da eigentlich gereizt? Also man sagt ja eigentlich immer, es gibt viel zu wenige Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, aber Sie sind eine.
Das war mir damals überhaupt nicht bewusst, dass ich wirklich nur 1% aller bundesweit eingestellten Lehrer hat ja einen Migrationshintergrund. Ja, ich bin halt nach dem Abitur geflogen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin da halt wirklich durch die Welt gejettet und habe mir dann irgendwann überlegt, naja, irgendwann willst du Familie und dann ist das schlecht, wenn ich mich für 5 Tage verabschiede und sage, du, ich bin jetzt 5 Tage in Rio, mein liebes kleines Kind. Und habe mir dann überlegt, welchen Beruf kannst du ausüben, welchen akademischen Beruf, was liegt dir besonders, was kannst du? Und dann kam der Lehrerberuf direkt in Frage und dann habe ich mich halt erkundigt, wo besteht Bedarf. Also ich bin da sehr systematisch vorgegangen und habe mir sogar einen Termin beim Arbeitsamt geben lassen. Und die haben gesagt, ja, bei Sonderpädagogik besteht enormer Bedarf und da habe ich das studiert. Wenn die mir gesagt hätten, Berufsschullehrer werden gesucht, dann hätte ich auch das studiert.
Aber dennoch, es sind ja eigentlich nicht viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Lehrer werden. Ja. Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
Ja, das liegt natürlich an dem Prestige, den der Lehrerberuf
hat.
Nein, auch in der Türkei studieren wenig Menschen oder wenige junge Leute Lehramt, weil das liegt an den Verdienstmöglichkeiten in der Türkei. Also sämtliche Lehrer, die ich kenne, üben noch einen Zweit- oder Drittjob aus, fahren Taxi oder erteilen Nachhilfe. Und selbst mein Vater hätte es natürlich lieber gesehen, ich wäre Ärztin oder am besten Richterin geworden. Aber als ich ihnen das dann erzählt habe, haben sie es dann auch akzeptiert und mittlerweile sind sie natürlich auch stolz darauf, weil ganz ehrlich, bei der ganzen pädagogischen Schwerstarbeit, die wir leisten, der Beruf hat auch schöne Seiten. Ich bin viel mit jungen Leuten zusammen, ich bin an der Basis und habe natürlich auch meine kleinen Bildungserfolge, die setze ich mir natürlich ganz anders als ein Oberstudienrat am Gymnasium. Und die Lebensqualität, wissen Sie, ich frühstücke jeden Morgen mit meinem Sohn, das ist eine Lebensqualität, die haben ganz wenige Frauen.
Ja, abgesehen davon denke ich, Frau Domas, Sie müssen als deutsche Lehrerin, und Sie sind ja Beamtin, auch keinen Zweitberuf ausüben oder fahren Sie irgendwo Taxi?
Nein, schreibt nur nebenbei Bücher.
Okay, genau. Deshalb sitzen wir ja hier. Das ist ja erfolgsträchtig. Frau Domas, wir machen jetzt erstmal Musik und Sie haben sich als erstes ein aktuelles Remake von Over the Rainbow gewünscht und zwar in einer Version aus Hawaii. Frau Domas, Sie vergleichen in Ihrem Buch, und wir sprechen jetzt mal über das, was auch in Ihrem Buch steht, die erste Gastarbeitergeneration der Türken und die zweite und die dritte Generation. Und Sie schildern den Unterschied, indem Sie den türkischen Comedian Kaya Yana zitieren. Lesen Sie doch mal vor, was Sie da im Buch geschrieben haben.
Die erste Generation sagte zu allem Ja und nickte immer freundlich. Die zweite bzw. dritte Generation reagiert kritisch bis ablehnend. Der türkische Comedian Kaya Yana brachte den Unterschied wie folgt auf den Punkt. »Du hier putzen und Dreck wegmachen«, sagt der Chef zu dem Türken. Der Türke, Gastarbeiter der ersten Generation, nickt freundlich und macht, was der Chef ihm gesagt hat. Die zweite Generation reagiert auf die gleiche Anweisung mit Kopfschütteln und antwortet: Warum? Wieso? Mach doch selbst weg, Idiot.
Warum ist das so, Frau Dürmer?
Ja, also ich denke, die erste Generation war viel unsicherer, wenn ich das wirklich mit meinen Eltern und mir vergleiche. Die haben natürlich die Sprache nicht so beherrscht und haben sich tatsächlich auch als Gastarbeiter gefühlt. Sie waren ja auch Gastarbeiter, das war ja der Plan. Sie sollten hierher kommen, ein paar Jahre Geld verdienen und dann wieder verschwinden. Während die zweite und dritte Generation, also Deutschland ist mein Heimatland, ich spreche die Sprache perfekt, ich habe sogar Deutsch studiert, das nimmt natürlich sehr viel Unsicherheiten. Und man kann sich dann natürlich auch ganz anders wehren und Sachen hinterfragen. Also für meine Eltern, die hätten sich nie getraut, zu irgendwas Nein zu sagen oder was zu hinterfragen. Also da waren die viel zu verunsichert.
Ja, aber da liegt ja eigentlich ein bisschen mehr drin, so wie ich das deute, was Sie da gerade vorgelesen haben. Das ist ja auch so eine gewisse Renitenz. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich hier arbeite. Mach doch deinen Scheiß selber, sozusagen.
Ja, aber die zweite und die dritte Generation, also ich putze ja jetzt nicht und ich montiere ja auch nicht und würde dann auch sagen, warum soll ich das machen?
Ja, vielleicht, weil man keinen anderen Job gefunden hat, weil das Bildungslevel zu niedrig ist.
Ja, ich denke, das ist einfach dieses Selbstbewusstsein, wie ich das versucht habe zu beschreiben. Also die zweite und dritte Generation ist dadurch, dass sie hier groß geworden ist, einfach viel selbstbewusster und sagt auch mal nein. Ich meine, wenn man selbstbewusst ist, dann kann man auch sagen, nö, mache ich nicht, sehe ich gar nicht ein.
Mhm. Also Sie meinen das doch eher positiv. Also
ja, auf jeden Fall.
Von Selbstbewusstsein. 80% Ihrer Schüler und Schülerinnen haben ja Migrationshintergrund und ich denke, Sie kennen ja deren Elternhäuser. Sie haben das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Was sind die größten Probleme? Wie geht's dazu?
Ach ja, das sind natürlich sehr strenggläubige Muslime, mit denen ich es zu tun habe. Sie müssen sich das so vorstellen. Lernen ist wirklich zweit- und drittrangig. Die meisten Mädchen an meiner Schule dürfen nicht an Klassenfahrten teilnehmen. Schwimmunterricht ist wirklich ein Hindernis und ja, dieses Ziel, wirklich eine langfristige Ausbildung zu machen, das steht bei denen gar nicht im Vordergrund.
Hm. Gibt es denn eigentlich, das beschreiben Sie ja auch, so eine Art Kulturkampf im Klassenzimmer, also zwischen den deutschen Kindern und den Kindern mit Migrationshintergrund?
Ja, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Also Christ ist ein Schimpfwort bei uns schon mittlerweile an der Schule. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Hierarchisierung ist zu beobachten. Ich bin der Moslem, ich bin der bessere Mensch, du bist Christ, du bist der schlechtere Mensch, du isst Schweinefleisch, ich nicht. Religion, das ist ein weltweites Phänomen. In Zeiten von wirtschaftlicher Not besinnen sich die Menschen immer mehr auf ihre Religion und auf ihre Tradition. Und Religion wird dann natürlich zum Merkmal von Abgrenzung und Ausgrenzung. Und das ist diese Hierarchisierung, von der ich spreche.
Also das heißt, es gibt eigentlich kein normales Umgehen zwischen deutschen und türkisch-syrisch-libanesischstämmigen Kindern. Also so ein bisschen wundert mich das schon, also weil sie sind ja letztlich alle in derselben Position. Vielleicht ist natürlich auch genau das der Grund, sie sind alle in derselben schlechten Situation der Grund dafür, dass man sich so abgrenzt?
Ja, ich meine, das ist aus soziologischen Untersuchungen auch bekannt. Wenn man wirklich auf dem Abstellgleis ist, dann sucht man sich seinen Sündenbock auf Augenhöhe. Die migrantische Unterschicht bekämpft die deutsche Unterschicht. Ich meine, wir Lehrer sind natürlich auch da, wir intervenieren da auch. Wir besprechen das und thematisieren das tagtäglich, aber man muss das ganz realistisch sehen. Schule ist wirklich der einzige Ort, wo Zuwanderer und Migranten zusammenkommen. Das ist so der einzige Berührungspunkt. Außerhalb dieser Lernstätte werden Freundschaften gar nicht angestrebt oder gepflegt. Ich meine, das muss ja auch vom Elternhaus gefördert werden und das ist überhaupt nicht der Fall.
Von beiden Seiten nicht?
Nö, von beiden Seiten, ja.
Es gab ja im Herbst des vergangenen Jahres, ausgehend von Thilo Sarrazins Buch, eine große Integrationsdebatte in Deutschland. Sie haben sich ja auch schon häufiger dazu geäußert, jetzt in den Medien. Und viele Leute, muss man ja sagen, also viele Deutsche stimmten ja Sarrazins These zu, islamisch geprägte Migranten seien integrationsunwilliger als andere Einwanderer. Können Sie das bestätigen? Also ist ein strenggläubiger Muslim hier schwerer integrierbar?
Man muss natürlich sehen, aus welcher Schicht stammen diese Menschen. Ich meine, ich bin auch Moslem, Bin Laden ist auch Moslem. Man muss natürlich ganz genau differenzieren, mit welcher Art von Mensch haben wir es hier zu tun. Ich meine, dass wir diese Integrationsprobleme haben, das ist ja nicht seit gestern, sondern ist ja auch schon länger bekannt. Was mich daran stört, ist einfach diese pauschalisierende und globalisierende Meinung, die Herr Sarrazin vertritt. Alle Türken tragen Kopftuch. Also ich habe heute meins gerade mal nicht dabei und trage es in der Regel auch nicht. Natürlich gibt es diese Probleme, aber man muss natürlich sehen, welche Ursachen haben diese Probleme. Und die sind natürlich auch lange Zeit von den Politikern, ja, da wurde einfach weggeschaut. Ich meine, diese Ghettoisierung in bestimmten Stadtteilen und in bestimmten Schulformen, da hat doch die Politik versagt. Und diese einseitige Schuldzuweisung finde ich einfach unfair.
Die Probleme, die es gibt, meinen Sie aber auch, sind gar nicht so sehr durch kulturelle oder religiöse Differenzen verursacht, sondern seien vor allen Dingen Ausdruck eines bestimmten Milieus, Unterschicht.
Absolut. Genau, also genau. Nicht die geografische Herkunft bedingt das Scheitern, sondern die soziale Herkunft. Wir haben ein soziales Problem und an meiner Schulform habe ich es ausschließlich wirklich mit Kindern aus dem Unterschichtsmilieu zu tun.
Also ich denke, dass die Probleme in der Unterschicht natürlich wesentlich brisanter sind als die in der Mittelschicht, also auch in der türkischen Mittelschicht oder türkischstämmigen Mittelschicht. Aber trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles ist. Also ein gebildeter Muslim würde wahrscheinlich nicht seine Konflikte mit der Faust austragen, das ist schon klar. Und der wird jetzt Frauen auch nicht als Schlampe oder Hure bezeichnen, denke ich mir mal. Aber Vorbehalte gegen die deutsche Gesellschaft gibt es ja da auch. Also Diskussionen um Teilnahme von muslimischen Mädchen am Schwimmunterricht zum Beispiel, die werden ja von Seiten der Islamverbände geführt. Also das kommt ja gar nicht nur aus den Unterschichten, sondern da wird ja auf höherer Ebene miteinander verhandelt. Und der türkische Ministerpräsident Erdogan befand ja vor etwas über 2 Jahren vor Türken in Köln, Assimilation sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also irgendein Integrationsproblem scheint da ja trotzdem zu bestehen, was über die Schichtzugehörigkeit hinausgeht.
Ja, also der Plan, wirklich die Gastarbeiter sollten nach ein paar Jahren wieder in ihr Heimatland zurückkehren, ist ja nicht aufgegangen. Dann kam die zweite und dritte Generation dazu und die politischen Schritte, die dazu erforderlich waren, dass hier wirklich eine Integration erfolgen konnte, die sind versäumt worden. Und ich kann einfach nur sagen, also ich habe an allen Klassenfahrten teilgenommen, mein Bruder ebenso, der seit 20 Jahren ein etablierter Fernseh- und Filmschauspieler ist. Also man muss natürlich auch wirklich sehen, welche Menschen sind hier in Deutschland. Das sind nicht Menschen, die mit einem Wörterbuch oder mit einem Lexikon nach Deutschland ausgewandert sind. Das waren Menschen, die aus kulturellen Agrargesellschaften gekommen sind, die in ihrem Heimatland und in Deutschland die Erfahrung gemacht haben, dass Geld verdienen ohne eine lange Ausbildungszeit möglich war. Und diese Werte haben die natürlich auch an ihre Kinder weitergegeben. Diese Menschen haben ein anderes Verständnis von Ehe und Familie. Ein junger Mann mit 20 muss in der Lage sein, eine Familie zu ernähren und kann dann natürlich nicht langfristig studieren.
Ja, aber er kann sie ja meistens noch nicht mal ernähren, weil er auf Hartz IV geht, oder?
Ja, die Menschen sind die Verlierer dieses technologischen Wandels.
Es sind politische Schritte versäumt worden, haben Sie eben gesagt. Welche meinen Sie da? Was ist versäumt worden?
Es gab ja früher die reine Ausländerklasse, da wurden die Kinder einfach zusammengefasst. Diese Ghettoisierung in bestimmten Stadtteilen, die wurde bewusst hingenommen. Wenn Sie zum Beispiel den Stadtteil an meiner Schule sehen, wer kann, zieht dort weg. Dort gibt es ganz billigen Wohnraum, da wohnen, wenn Deutsche dort wohnen, ganz verarmte Deutsche, ältere Menschen und wie gesagt zu 90% Migranten. Und da hat die Politik einfach weggeschaut. Und wenn ich meine Schulform betrachte, dass da wirklich 80% der Kinder einen Migrationshintergrund hat, diese Ghettoisierung auch im Bildungssystem, die schafft natürlich solche Situationen, die das Unterrichten teilweise unmöglich machen und Integration unmöglich machen. Da sind unerträgliche Zustände. Und wir Lehrer müssen eigentlich mit diesen Voraussetzungen fertig werden. Und dann heißt es, ja, die integrieren sich nicht. Ja, wer soll sich denn wie integrieren, wenn gar keine deutschen Kinder vorhanden sind, wenn wirklich überall gespart wird.
Ja, aber konkrete Schritte, wie wird das denn aussehen? Wie könnte man dieser Ghettoisierung oder hätte ihr auch schon entgegenwirken können?
Man muss eine Schule so attraktiv gestalten, dass wirklich nicht die gesamte mittlere Bildungsschicht wegzieht. Und ich spreche jetzt auch speziell von der türkischen Mittelschicht. Also die ist an meiner Schulform auch nicht anzufinden. Wer kann, zieht weg. Die Rütli-Schule ist jetzt so eine Vorzeigeschule geworden, weil unheimlich viele Gelder geflossen sind. Weil wirklich die Angebote so attraktiv gemacht wurden, dass jetzt auch wirklich andere Menschen ihre Kinder dort anmelden. Und sowas würde ich mir natürlich bei uns auch wünschen.
Da sprechen wir vielleicht ein bisschen genauer noch nach der nächsten Musik drüber, Frau Domas. Und jetzt haben Sie sich gewünscht, perhaps, von Lisa Bassange.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, don't tell me, perhaps, 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 perhaps.
Doppelkopf hier auf HR2 Kultur und am Tisch mit mir sitzt heute die türkisch-deutsche Lehrerin Betül Durmaz, die aus ihrem zart-bitteren Lehrerleben berichtet. Ich bin Ingeborg Breuer. Wir sprachen eben vor der Pause schon darüber, Frau Durmaz, Bildung, Bildung, Bildung. Das heißt ja immer, sei das Mittel für gelingende Integration. Nun sind Sie ja an einer Förderschule, also da sind wahrscheinlich wirklich recht hoffnungslose Fälle, aus welchen Gründen auch immer, die in die Hoffnungslosigkeit abgesunken sind. An Hauptschulen sieht es vielleicht gar nicht so viel anders aus, weiß ich nicht. Also Bildung für die Parallelgesellschaft, sind Sie da optimistisch, dass das gelingen kann?
Bildung ist eine Voraussetzung für gelungene Integration oder damit Integration gelingen kann, aber auch Arbeit sind Grundvoraussetzungen für Integration. Und leider bietet der derzeitige Arbeitsmarkt ja nur Chancen für hochqualifizierte Menschen.
Glauben Sie, das lässt sich ändern? Also bräuchten wir einen dritten Arbeitsmarkt sozusagen für die, die in dieser Leistungsgesellschaft nicht mehr so richtig mithalten können?
Eigentlich bräuchten wir das, ja. Wir bräuchten staatlich subventionierte Jobs, aber die haben wir nicht.
Ich finde ja Ihr Buch, wenn man das so liest, also Sie haben ja auch Fallschilderungen von Jungs und von Mädchen, also von aggressiven Jungs, Loser-Jungs, von Mädchen, die schwanger werden, von Mädchen, die von ihren Familien auch eigentlich abgeschirmt werden. Es ist so ein bisschen ja auch ein Dokument der Ohnmacht. Also was können Sie überhaupt versuchen, den Kindern beizubringen an Ihrer Förderschule? Worum geht's da? Was können realistische Ziele sein?
Ja, die sind natürlich sehr klein gesteckt. Neben den Kulturtechniken leiste ich auch zu 80% Sozialarbeit. Sozial anerkannte Regeln werden vom Elternhaus leider nicht mehr vermittelt und die versuchen wir natürlich so in unserem täglichen Schulleben auch den Kindern zu vermitteln, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, mal eine Ausdauer zeigen. Und wenn wir den einen oder anderen damit erreichen, dann haben wir einen kleinen Erfolg.
Also Basics sozusagen versuchen Sie zu vermitteln. Also da geht es ja eigentlich noch gar nicht um Fertigkeiten. Also Fertigkeiten in dem Sinne, dass ich irgendetwas für mein Leben, für meine Arbeit brauchen kann.
Ja, absolute Basics, die eigentlich vom Elternhaus vermittelt werden müssten. Und ich sage immer, eigentlich müsste ich die Eltern mit beschulen, aber das geht ja nicht.
Ja, ich frage mich immer so laienhaft auch, ist das nicht eigentlich auch ungemein schwierig? Also selbst wenn wir jetzt Ganztagsschulen einführen, was sicherlich sinnvoll ist, wenn wir die Kinder ab 3 in den Kindergarten packen, was sicherlich sinnvoll ist, ist nicht ein Elternhaus, ist nicht die Herkunft letztlich doch immer viel massiver als das, was man in einem Kindergarten, in einer Schule vermitteln kann? Also weil das ist ja der Ort, an dem ich lebe, das ist ja Heimat sozusagen.
Ja, die Erfolgserlebnisse sind, wie gesagt, minimal. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das Elternhaus prägt natürlich diese Kinder. Aber wenn wir wirklich frühzeitig bei problematischen Familien eingreifen und diese unterstützen, dann haben wir auf jeden Fall mehr Chancen als bisher. Und ich plädiere auch für einen verpflichtenden Kindergarten, weil das soziale Miteinander, die ja vorschulischen Sprachfähigkeiten, die werden alle im Kindergartenalter erworben. Ein Kind, das bis zum 6. Lebensjahr Deutsch erlernt, erlernt es spielend, während nach dem 6. Lebensjahr muss diese Sprache wirklich wie eine Fremdsprache gepaukt werden. Bildung und Sprache sind unerlässlich, damit Integration gelingen kann. Und auch das soziale Miteinander. Wissen Sie, wenn ein Kind im Kindergarten einen deutschen Freund hat, wird er sich später nicht abwertend über diesen äußern. Im Kindergarten können auch Kontakte zwischen den Eltern entstehen durch diverse Feste. Man muss die Eltern natürlich auch mit einbinden, aber auch mit verpflichten.
Und Sie meinen, die Eltern würden dann kommen?
Man muss Maßnahmen einleiten, die verpflichtend auch für die Eltern sind. Also ich erlebe das auch tagtäglich, dass wir da so ohnmächtig sind, wenn wir die Eltern herzitieren zu Elterngesprächen.
Kommen
die kommen einfach nicht. Und wir hatten letztens auch einen Fall, da ging es um einen Jungen, da waren wirklich zwei Damen vom Jugendamt da, der Schulleiter war da, die Klassenlehrer waren da und der Vater hat im letzten Moment abgesagt und wir sind absolut machtlos.
Da können Sie dann nichts machen, wenn der Vater nicht kommt. Na klar, Sie können nicht die Polizei rufen und sagen, du kommst jetzt mit. Ne?
Nein, leider nicht. Also viele fragen mich auch, welche Maßnahmen sind notwendig, müssen schärfere Gesetze her und ich sage, die Gesetze, die wir haben, wie Schulpflicht, wie Teile des Schulprogramms, Schwimmunterricht, Klassenfahrten sind Teile des Schulprogramms und die gelten für jeden Bürger, egal welcher Nationalität. Und wenn man auf die Einhaltung dieser Gesetze besteht, dann ist das schon ein Erfolg. Aber wir machen uns absolut unglaubwürdig, weil wir wirklich keine Handhabe haben, auch bei chronischen Schulschwänzern. Wir mahnen diese Kinder an, wir schalten das Schulamt ein, wir schicken Bußgeldverweise hinaus und letztendlich verläuft das im Sande, weil die meisten Familien beziehen Hartz IV und da gibt es eine Pfändungsgrenze und wir können nichts machen. Und das ist etwas, was mich unglaublich wütend macht. Es gibt eine Schulpflicht, es ist Schulgesetz, es ist ein Gesetz in Deutschland und trotzdem wird es nicht konsequent angewendet.
Ja, was wäre denn da zu tun? Also könnte man die Kinder jetzt auch mit der Polizei holen jeden Tag oder müsste man das Kindergeld kürzen oder was stellen Sie sich vor, Frau Thomas?
Wir haben in der Schule nur einmalig die Möglichkeit, die Kinder mit der Polizei abzuholen.
Einmal?
Einmalig. Es wäre natürlich ein ganz tolles Signal, wenn da die Polizei regelmäßig vor der Tür stehen würde. Ansonsten, glaube ich, sind Kürzungen von finanziellen Leistungen, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil letztendlich schadet man dann natürlich wieder den Kindern, wenn die Eltern das Geld gekürzt bekommen würden. Aber ich glaube, das wäre eine Maßnahme, die ziehen würde.
Aber nach dem, was Sie jetzt so ein bisschen konkretisieren, finde ich auf jeden Fall, man muss irgendwie daran arbeiten, die Kinder besser zu integrieren durch Maßnahmen, wie Sie auch aufgezählt haben, also mehr Personal an Schulen, aber auch schon irgendwie frühe Kindergartenpflicht und so weiter und so weiter. Also das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Ausweglosigkeit, muss ich sagen, bleibt bei mir trotzdem da so ein bisschen hängen.
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Es ist pädagogische Schwerstarbeit, die wir tagtäglich leisten und es ist natürlich klar, ich erreiche nicht 100%. Das Problem ist auch, wissen Sie, an einem Gymnasium, da hat man natürlich eine ganz andere Handhabe. Wenn da die Eltern sich nicht engagieren, ich musste direkt, als mein Sohn zum Gymnasium kam, einen Elternvertrag unterschreiben und was ich nicht alles machen muss, das ist für mich absolut selbstverständlich. Mhm. Und wenn mein Sohn da gegen irgendeine Regel verstößt, dann gibt es gleich einen Tadel und dann muss ich da antanzen und im schlimmsten Fall gibt es Schulverweise, aber wo sollten wir unsere Kinder hin verweisen? Ich meine, die sind ja schon auf der Förderschule.
Und geht nicht mehr anders.
Es geht nicht mehr anders und wir haben es wirklich mit Kindern zu tun, die zum Teil wirklich nicht beschulbar sind, 6 Stunden. Der Schüler, den ich am Anfang beschrieben habe, der jetzt Ende Januar Vater wird, der kommt nur 2 Stunden am Tag zur Schule, weil die 3., 4., 5. und 6. Stunde schafft er einfach nicht. Er wird kurz beschult.
Kommen wir nochmal zu Ihnen, Frau Thomas, Sie sind Muslimin, Sie tragen kein Kopftuch.
Heute mal nicht.
Soweit ich weiß, gar nicht. Ja. Oder Sie holen es jetzt mal gerade aus der Handtasche. Sie, das weiß ich aus Ihrem Buch, Sie fasten nicht im Ramadan.
Nein, ich faste nicht, weil meine Schüler, das ist natürlich für die jedes Mal, führt das zu Irritationen, weil unser Lehrerzimmer ist einsichtig vom Schulhof. Und dann sagen meine Schüler, wieso fastest du nicht? Weil die sehen ja auch, dass ich dann meinen Tee trinke. Und ich sage immer, ich werde fürs Denken bezahlt. Und wenn ich nicht trinke, kann ich nicht denken.
Aber welche Bedeutung hat denn der Islam für Sie? Sind Sie sowas, was man also jetzt bei den Christen Kulturchristin nennen würde? Sind Sie sowas wie Kulturmuslima eher, also das ist ihr Background oder, ne? Also im Christentum darf man das ja sagen, also man hat diesen christlichen Background, aber hat letztlich auch seine großen Fragen an das Christentum, so wie es heute praktiziert wird und was es lehrt. Also wäre das für Sie so ähnlich zu beschreiben für den Islam oder welches Verhältnis ist das, was Sie zum Islam haben?
Ja, ich bin jetzt als Kind muslimischer Einwanderer geboren und bei uns gab es nie Schweinefleisch, ich esse auch kein Schweinefleisch, aber ich faste nicht und Religion prägt jetzt nicht mein Leben. Da gibt es andere Bereiche, die sind für mich viel wichtiger, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, obwohl wir auch sämtliche, ich sage jetzt mal muslimische Feiertage, die feiern wir auch, aber wie gesagt, die christlichen auch. Mein Sohn ist ja auch Halbdeutscher und wir feiern einfach wirklich jedes Fest hüben wie drüben.
Hüben wie drüben.
Es ist eine Vielfalt, die wir leben und ich finde, das ist eine Bereicherung und warum sollten wir uns jetzt für eine Seite entscheiden oder sagen, so, ich bin jetzt nur Moslem und ich lebe nur nach diesen Regeln, das fände ich einfach viel zu einseitig.
Wie viele Muslime in Deutschland würden Sie denn denken, gibt es, die eigentlich so ähnlich denken, handeln, fühlen wie Sie? Also würden Sie jetzt sagen, es ist eher eine Minderheit, eine Mehrheit, nur so lala?
Ich glaube, in Gelsenkirchen bin ich absolut in der Minderheit.
In Gelsenkirchen.
Aber mein Bruder lebt ja schon seit über 10 Jahren in Berlin und hat dann natürlich auch durch seinen Beruf ist er in ganz anderen Kreisen. Und da gibt es schon so Leute wie uns. Aber wir sind dennoch in der Minderheit.
Sie würden sagen, das ist doch eine Minderheit. Was mir eigentlich auffällt, jetzt sitze ich hier mit Ihnen, Betül Domas, auch wieder an einem Tisch. Und ich habe schon mit einigen bekannten muslimischen Frauen Gespräche, Doppelkopfgespräche geführt. Und die machen ja eigentlich alle gegen eine bestimmte Auslegung des Islam auf Front. Also manchmal habe ich den Eindruck, von den Frauen kommt so ein Widerstand gegen eine bestimmte fundamentalistische Auslegung oder strenge Auslegung des Islam. Ist das so oder gibt es das bei Männern auch und die müssen sich nur halt irgendwie nicht so abgrenzen?
Ja, ich meine, die Männer sind ja eigentlich auf der besseren Seite gestellt und die Revolution kommt immer von den Unterdrückten. Und ich finde, es wird wirklich allmählich Zeit, dass es auch eine Gruppe gibt. Und wenn es von den Frauen ist, ist es nur verständlich, dass man sich da mal gegen positioniert, weil letztendlich, das sagte auch eine Schülerin letztens zu mir in einem Gespräch, eine libanesische Schülerin, die Jungs dürfen doch alles machen, nur wir dürfen nichts machen. Die Jungs dürfen nachmittags ins Internetcafé, die dürfen sich mit ihren Freunden treffen, die dürfen ins Fitnessstudio und wir dürfen nichts. Und da habe ich gesagt, ja, da hast du recht. Und wie findest du das? Und er hat gesagt, das finde ich unmöglich.
Ja, das ist auch meine Frage. Also ich meine, in dem, ich sag mal, intellektuellen Bereich hört man eben viel von muslimischen Frauen, die Front machen gegen eine bestimmte Form des Islam, sagte ich ja gerade. Aber wie ist das jetzt bei Ihnen so an der Basis sozusagen? Merken Sie da auch, dass von den Mädchen, ich denke, sie werden nicht richtig gelassen werden, irgendwie ihr Emanzipationspotenzial zu entfalten, aber dass von den Mädchen vielleicht doch sowas kommt wie so ein Widerstand oder dass die merken, Mensch, eigentlich gab es da auch mal eine Frauenbewegung hier oder ist vielleicht schon alles zu hoch gegriffen, aber gibt es da so eine Opposition?
Eine richtige Opposition gibt es auf jeden Fall nicht, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, wenn eine Schülerin mir sagt, ich darf mir meinen Verlobten selber aussuchen, dann ist das ein Schritt in Richtung Emanzipation. Wenn eine Schülerin erkennt, die Jungs dürfen ja alles und ich nicht, dann ist das auch schon ein Schritt Richtung Emanzipation. Der ist natürlich sehr, sehr weit unten angesiedelt, aber Emanzipation hat auch in Europa seine Jahre gebraucht und ich bin da sehr optimistisch, dass da auch irgendwann die Revolution erfolgen wird.
Sie waren ja, Frau Domas, mit einem deutschen Mann verheiratet. Sie sind alleinerziehende Mutter, haben einen Lebensgefährten, der jetzt hier auch in der Regie sitzt.
Auch einen deutschen Mann,
Sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Was haben eigentlich Ihre Eltern zu all dem gesagt? Denn wir haben ja eben darüber gesprochen, Sie sind ja durchaus auch traditionell erzogen worden. Also Sie, aber auch Ihre Eltern erst recht. Und Ihre Eltern sind auch verheiratet worden. Und Sie leben da ja wohl so eine bestimmte deutsche Libertinage. Kommen die damit zurecht?
Ja,
abgefunden.
Die haben natürlich auch durch mich und durch meinen Bruder auch einiges an Entwicklungen mitmachen müssen und ich musste mir als Teenager auch gewisse Freiheiten erkämpfen. Es war auch nicht selbstverständlich, dass ich da, wer weiß wie lange, ausgehen durfte.
Aber Sie durften ausgehen?
Ich durfte ausgehen, aber ich war immer die Erste, die zu Hause sein musste von meinen deutschen Freundinnen. Dann hieß es immer, ja, wir treffen uns um 21 Uhr. Da habe ich mal gesagt, nee, um 21 Uhr muss ich schon wieder zu Hause sein. Aber meine Eltern haben letztendlich gesagt, wir sind alles Menschen und die haben sich dann den Menschen angeschaut und haben das absolut akzeptiert.
Aber deutsche Freunde durften Sie nicht mitbringen, haben Sie doch in Ihrem Buch geschrieben.
Doch, ich durfte deutsche Freunde mitbringen. Bei den männlichen deutschen Freunden waren das dann immer Leute, mit denen ich gelernt habe. Das war dann immer so mein Mathe-Nachhilfe-Lehrer. Der wurde dann immer so tituliert und dann hatte das einen richtigen Rahmen, der akzeptiert wurde.
Mathe-Nachhilfe-Lehrer.
Ja, ich war wirklich nicht gut in Mathe.
Ja, das auch dann. Ihr Buch Döner, Machos und Migranten, Frau Domas, war ja eigentlich ein unglaublicher Erfolg, kann man sagen. Sie haben ganz viele Interviews gegeben, Sie sind in den Medien gefragt. Der WDR hat einen Film über Sie gedreht. Hatten Sie damit gerechnet, dass das so losgeht?
Nee, überhaupt nicht, zumal ich auch zu dem Buch überredet wurde. Ich habe auch irgendwann vor 2 Jahren ein Interview gegeben für die Taz. Und daraufhin kam der Herr der Verlag auf mich zu und meinte, Sie müssen darüber ein Buch schreiben, über Ihre Erfahrungen. Da habe ich gesagt, nein, wer will denn das lesen? Und der Dalai Lama schreibt ja für den Herr der Verlag, der Papst. Ich meine, das sind ja, jeder Mensch kennt diese Leute. Wer kennt mich? Und dann habe ich halt ein Konzept geschrieben, aber eher mit dem Bewusstsein, jetzt werden sie erst recht sagen, nee, danke schön, das reicht uns nicht. Aber sie waren begeistert und so ist dieses Buch entstanden und es ist jetzt in der 4. Auflage. Irgendwann kam halt auch der WDR auf mich zu und meinte, wir müssen da wirklich einen Film drehen. Und ich habe mich auch geweigert, habe gesagt, nein. Und dann verfolgen die mich hier mit der Kamera und das, wen interessiert das? Und wir hatten wirklich über 1 Million Zuschauer. Und ich glaube, der Film ist innerhalb von 5 Wochen 3-mal wiederholt worden. Und die Resonanz ist enorm. Also es ebbt überhaupt nicht ab.
Und es geht auch immer weiter, sagten Sie. Sie haben immer weiter Einladungen und jetzt langsam konferieren Sie mit der intellektuellen Elite oder wie jetzt machen Sie Diskussionen mit Hochschulprofessoren oder was sagten Sie eben vor der Sendung?
Ja, also ich reise viel. Ich war vor ein paar Wochen sogar in Liechtenstein, bin dort zu einem Vortrag eingeladen worden.
Haben die denn Migranten da?
Das habe ich mich auch gefragt. Also ganz wenige und die haben auch nicht die Probleme, aber die sind so intelligent und so reich, dass die gesagt haben, wir möchten Sie als Referentin hören, damit wir diese Probleme erst gar nicht bekommen in unserem schönen Land. Und das fand ich eigentlich sehr clever von denen.
Ich dachte auch, Liechtenstein hätte eher Banken.
Ja, und die Migranten, ich glaube, das ist dann so Schuhmacher und so Leute wohnen da. Die machen da nicht so viel Ärger.
Wenn wir jetzt mal realistisch sind, Frau Domas, irgendwann wird natürlich die Nachfrage nach Bethel Domas in den Medien auch wieder nachlassen. So ist das Geschäft. Sind Sie dann wieder nur noch Lehrerin oder planen Sie schon weitere Veröffentlichungen?
Ja, das ist quasi auch so eine kleine Sucht. Ich glaube, wenn man einmal geschrieben hat, schreibt man weiter. Ich habe jetzt sogar an dem 2. Buch mitgeschrieben. Das heißt Mitten in Deutschland. Cem Özdemir und Herr Dr. Schuster sind Herausgeber des Buches. Die haben mich halt gebeten, neben 49 anderen erfolgreichen Türken ihre Sicht der Dinge zum Thema Integration zu schreiben. Und mein 2. Buch ist auch in Planung. Ich finde nur zurzeit wirklich ich habe kein Zeitfenster, um das Buch fertig zu schreiben, aber die Idee ist schon an den Herder Verlag verkauft worden.
Schön, dass Sie im Studio waren, Frau Domas. Zum Schluss hören wir noch ein bisschen Disco-Musik, nämlich Eliza, gespielt von der Kotai Extra Band. Und am Mikrofon verabschiedet sich von den Hörerinnen und Hörern Ingeborg Breuer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.